Ja, ich habe heute Morgen eine Axt mitgebracht und ein Stück Holz. Geht's ans Eingemachte. Wir haben das Thema ausgewählt, Ehe und Familie für diese Gemeindefreizeit. Und ich darf anfangen mit dem Thema Jugend und Partnerwahl, wobei ich den Schwerpunkt auf die Partnerwahl lege. Und ich freue mich auch auf die anderen Andachten über Männer, Frauen. Und heute geht es um die Partnerwahl. Genau, für jung und alt. Es gibt auch im Alter Vorangeschrittene, die noch keinen Partner haben, die vielleicht einen Partner möchten oder sich sehnen danach. Ja, und ich habe eben eine Axt und ein Stück Holz mitgebracht. Was könnte das mit Partnerwahl zu tun haben? Axt und ein Stück Holz. Schwierig. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich stehe mal auf dazu. Wenn ich das hier tue, was sollte eigentlich passieren?
Schmerzen.
Genau, das sollte mich eigentlich aufschlitzen. Es tut es aber nicht. Warum tut es es nicht? Ari. Genau, das Eisen von der Axt ist stumpf geworden. Warum ist das Eisen stumpf geworden von der Axt, von dem Eisen?
Weil es im Regen lag.
Ja, könnte auch sein. Aber für was ist eine Axt da, Lea?
Also eine Axt ist dafür da, dass sie Holz spaltet,
genau.
Dass sie scharf ist. Aber wenn sie stumpf ist, ist sie vielleicht schon zu oft benutzt worden.
Genau, der Nachteil davon ist, wenn es auf Holz trifft mit der Zeit, wird das Eisen der Axt stumpf. Warum? Weil das Eisen der Axt aus einem anderen Material ist als das Holz. Das sind zwei verschiedene Materialien. Und wenn Eisen, also das Eisen von der Axt, mit dem Holz in einer ständigen Beziehung zueinander sind, was sie sind, dann wird das Eisen stumpf mit der Zeit. Es verliert an Schärfe. Und wenn diese beiden Gegenstände, was sie immer miteinander sind, wenn die aufeinandertreffen, wird das Eisen, jetzt habe ich den ganzen Tisch dreckig gemacht, wird das Eisen nie scharf bleiben, nie geschärft werden, sondern es wird mit der Zeit stumpf, weil beide aus verschiedenen Materialien sind. Das ist genau das, was die Bibel uns in 2. Korinther 6, 14 sagt. Zieh nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Jetzt seid ihr vielleicht verwirrt und meint, was hat denn das jetzt mit diesem Vers zu tun, mit 2. Korinther 6, 14? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Wenn ich solch eine Beziehung eingehe, wo beide nicht vom selben Material sind, dann passiert eben das hier. Das Eisen, der Gläubige in diesem Bild, der verliert an Schärfe. Der wird abgestumpft. Und das Holz, das wird beschädigt. Also einer wird stumpf, wird nicht scharf bleiben und der andere wird beschädigt. Die Bibel sagt in Sprüche 27, 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Nicht Holz schärft Eisen, sondern Eisen schärft Eisen. Wenn es eine Axt mit einer anderen Axt in einer ständigen Beziehung sind, dann schärfen sie sich gegenseitig. Das meint die Bibel in Sprüche 27, 17. Und das Wort, das hier für Mann benutzt wird, wird auch für das Wort ein Menschen oder eine andere Person benutzt. Das heißt, dieser Vers kann ebenso den Frauen oder auch Jugendlichen gelten. Es geht dabei um den ständigen Umgang miteinander. Sind beide vom gleichen Material. In der Mengebibel wird der Vers in Sprüche so übersetzt: Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mensch schärft das Gesicht oder das Verhalten des anderen. Und in der NEÜ, ein Messer wetzt das andere und durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Also je nachdem, in welcher Beziehung man miteinander steht, Eisen mit Eisen oder Eisen mit Holz. Wenn ein gläubiger Mensch also Eisen, mit einem anderen gläubigen Mensch, auch Eisen, in einer Beziehung steht, in einer Ehe steht, werden beide geschliffen. Es ist also an dir, an uns, an unserem Gehorsam gegenüber Gott, ob man in der Ehe geschliffen werden will oder abgestumpft wird mit der Zeit, beschädigt wird. Gott hat es so festgelegt und wir wollen unbedingt warnen davor, dass ein gläubiger Christ mit einem Nichtchristen eine Beziehung eingeht, geschweige denn eine Ehe, einen Bund schließt, weil dieses fatale Folgen hat, nicht haben kann. Es hat fatale Folgen. Das wollen wir heute Morgen betrachten. Wir wollen gehorsam sein gegenüber Gottes Wort und schauen, was er, Gott, über dieses Thema sagt in der Bibel. Ja, ich habe den Vers erwähnt, 2. Korinther 6, 14. Und ich möchte nicht den ganzen Vers lesen, darauf kommen wir später zurück. Ich möchte den ersten Vers oder die ersten paar Worte, wo steht, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Ich möchte bei diesem kurzen Vers bleiben, bevor wir dann die weiteren dazu lesen später. Was bedeutet dieser Vers für Gläubige? Was bedeutet dieser Vers für Christen? Was bedeutet er nicht? Er bedeutet nicht, dass wir überhaupt keinen Umgang mit Ungläubigen haben sollen. Das würde auch überhaupt nicht gehen, gell? Dass man gar keinen Umgang mit Ungläubigen hat. Ob wir wollen oder nicht, wir haben Umgang mit Ungläubigen. Auf der Arbeitsstelle, in der Schule. Dem kann man nicht aus dem Weg gehen. Sollen wir auch nicht, weil wir einen ganz klaren Auftrag da auch haben von Gott. Wir wollen genau lesen, was da steht. Und zwar zieht nicht in einem Joch miteinander. Das heißt, lasst euch nicht zusammen einspannen. Lasst euch nicht zusammen in dasselbe Joch einspannen, in dieselbe Knechtschaft, könnte man sagen. Und das ist sehr interessant, denn entweder man ist Knechte Christi oder man ist ein Knecht des Satans. Woher kommt dieses in ein Joch spannen? Könnt ihr mir das sagen? Woher das?
Vom Ochsen.
Genau, von der Landwirtschaft. Von einem Ochsen. Damals wurden, ich weiß nicht, ob man es heute immer noch macht, wohl eher nicht. Damals wurden zwei Ochsen in ein Joch gespannt mit einem Querbalken aus Holz. Und sie waren in, könnte man sagen, in ein und demselben Bund gespannt. In einem Holz. Und das wurde so gemacht, um dann die Felder auf dem Acker zu pflügen. Die Bibel meint also damit nicht den Umgang miteinander, die kurzen Umgänge oder die kurzen Beziehungen, die man zueinander hat, sondern vielmehr einen festen Bund. So wie dieses Joch fest war und beide eingespannt waren, so meint es die Bibel auch hier. Also eine Beziehung auf Dauer oder besser gesagt eine Ehe. Und deswegen darf man diesen Vers ganz besonders auf die Ehe, auf die feste, auf den festen Bund, auf die feste Beziehung zueinander, auf die Ehe eben beziehen. Und warum sollen Christen so eine Beziehung, geschweige denn Ehe, nicht eingehen? Das heißt, mit einem Andersgläubigen, mit einem Nichtgläubigen. Warum sollen beide, wie wir am Anfang gesehen haben, vom selben Material sein? Die Ochsen, die wurden eingespannt, damit sie zusammen und gleichzeitig gemeinsam vorauslaufen und den Karren ziehen, den Pflugkarren. Das Joch, das Zuggeschirr wurde benutzt, damit beide ein und dasselbe tun und ein und dasselbe Ziel haben, nämlich diesen Acker zu pflügen. Und man benutzte immer zwei Ochsen, man hat jetzt nicht einen Ochse und einen Esel benutzt. Warum? Warum hat man nicht einen Ochse und einen Esel? Oder? Ganz genau. Auch da kann man sagen, die sind beide aus verschiedenen Materialien. Zwei Ochsen ziehen zusammen, sind vom selben Material, sind gleich gebaut, gell, und laufen geradeaus. Also es macht viel mehr Sinn, als einen Ochse mit einem Esel oder mit einem Pferd oder einem anderen Tier einzuspannen. Das hätte nicht funktioniert. Zwei vom gleichen Material. Wenn also ein Gläubiger mit einem Ungläubigen eingespannt wird, das heißt eine Beziehung eingeht, eine Ehe eingeht, haben beide nicht dasselbe Ziel. Der eine geht nach links und der andere geht nach rechts. Das Joch, in dem sie eingespannt sind, also der Bund, wo sie eingespannt sind, der würde nach einer Zeit auseinanderreißen, weil beide eine andere Richtung gehen. Wenn beide nicht dasselbe Ziel haben, nicht denselben Glauben an den einen Gott, dann kann nichts gepflügt werden, also die besten Voraussetzungen geschaffen werden, nicht gesät werden und es entsteht keine Frucht. Deswegen hat man gepflügt, um zu sehen, und dann ist Frucht entstanden. Wenn man das nicht machen kann von vornherein, wenn dann Ochse und Esel miteinander eingespannt sind und der eine geht links und rechts und das reißt auseinander, dann wird nicht gepflügt, dann kann nicht gesät werden und dann entsteht auch keine Frucht. So dürfen wir eine Ehe betrachten, wenn ein Christ mit einem Nichtchristen eine Ehe eingeht. Wenn nicht beide gläubig sind, richtet es Schaden an. Der Acker wird verwüstet, der Acker wird unsauber. Es gibt keine geraden Pflüge, sondern einen unsauberen Acker, einen verwüsteten Acker. Die ideale, gottgewollte Voraussetzung für eine Ehe ist, dass beide im Herrn heiraten, beide im Herrn sind. Und das ist so wichtig. Ja, ich will ein bisschen weiter vorne beginnen oder weitergehen. Da gibt es eine ganz interessante Stelle im Alten Testament in Nehemia 10. Und da ist es eben so, dass das Volk Israel zu dem Zeitpunkt ganz neu erweckt wird. Da gibt es einen kurzen Abschnitt. Sie tun Buße und sie erneuern ihren Bund mit Gott. Ihr dürft mal Nehemia 10 aufschlagen. Und sie wollen da nicht nur ein Lippenbekenntnis abgeben, sondern sie wollen ihre Umkehr, ihre Buße durch einen Entschluss, durch eine Abmachung besiegeln und festmachen. Und die Gebote Gottes ganz neu für sich besiegeln und festmachen, im alltäglichen Leben halten. Ja, wie sah diese Abmachung konkret aus? Sie kamen zusammen zu einer großen Versammlung und wir lesen ab Vers 29 in Nehemia 10. Ab Vers 29. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Auch, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Auf diesen Vers möchte ich besonders eingehen. Vers 31. Für das Volk, als sie diesen neuen Bund, diesen neuen Entschluss besiegeln, aufschreiben, eine Versammlung einberufen und da ganz neu festmachen wollen, für das Volk stand ganz oben auf der Liste, im Gesetz Gottes zu wandeln, alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Und unter anderem, was ich so interessant finde, dann im Vers 31, das Familienleben mit dazu stellen. In dieselbe Liste, also mit ganz nach oben stellen und sagen, auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen. Sie machen also ganz fest mit Gottes Geboten, sind wieder ganz neu entschlossen und ziehen gleichzeitig das, dass sie keine Mischehen, keine Andersgläubigen heiraten, mit in die Liste. Das finde ich so interessant. Mit ganz nach oben auf die Liste, dass sie keine Mischehen eben eingehen. Warum? Warum tun sie das? Warum nehmen sie das Familienleben, die Ehe, da mit in diese Liste auf? Ganz nach oben, zu den Geboten Gottes, zu den Rechten zu den Satzungen des Herrn. Was glaubt ihr, warum?
Weil es die Zukunft ist. Wenn den Kindern steht, die nächste Generation anwächst und der Glaube nicht bewahrt wird.
Weil es Gott schon davor gesagt hatte, dass wir nicht vermischen wollen.
Ganz genau. Gott sagt es so oft in seinem Wort, dass sie diese Ehe nicht unbedingt nicht eingehen sollen. Und das war, denke ich, ganz entscheidend für das Volk, weil sie zu dem Zeitpunkt eines begriffen haben. Es ist ihnen wieder ganz wichtig geworden, das mit reinzunehmen in diesen Entschluss, weil es eben Gott sehr wichtig ist, was für eine Ehe man eingeht. Und das erkannten sie und haben es begriffen und haben das mit in die Liste genommen, ganz nach oben und dem Herrn geschworen, wir wollen unsere Töchter nur Gläubigen, also nur Gläubigen an den einen wahren Gott, Jahwe, geben und auch die Söhne. Es war und ist Gott immer wichtig. Er hat es so oft angeordnet, da gibt es so viele Bibelstellen, die könnten wir heute gar nicht behandeln, wo Gott es ausspricht und anordnet. Man soll keine Ehe mit den anderen Völkern, steht da, eingehen. Das klingt ein bisschen rassistisch. Gell? Warum nennt Gott oder warum sagt Gott, dass man, dass der Israelit nicht mit einem anderen Volk sich vermischen soll oder heiraten? Das könnte rassistisch klingen im ersten Moment, aber das ist es da sicherlich nicht. Es geht da nicht um die ethnische Frage, ob sich ein Volk mit dem anderen verheiratet. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel, und zwar von der Ruth im Alten Testament. Diese war nämlich von was vom Volk?
Moabiterin.
Genau, sie war Moabiterin und sie heiratete den Boas, der war Israelit. Genau. Jetzt könnte man denken, hä, der ist doch von einem anderen Volk. Oder sie ist von einem anderen Volk. Das sind beide, und Gott verbietet das doch. Nimmt nicht die Frauen oder die Männer aus dem anderen Volk. Da geht es eben nicht um die ethnische Frage, um die Völkerfrage, sondern, und da finde ich auch so einen wunderbaren Vers, wo Ruth zu Naomi spricht, in Ruth 1, Vers 16, sagt sie, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie bekennt sich also, sie ist gläubig geworden an den Gott Israels. Und unter dieser Voraussetzung durften sie natürlich heiraten. Auch wenn sie Moabiterin war und er Israelit, durften sie sich einander verheiraten. Und Gott kann so eine Ehe segnen und es ist ihnen natürlich erlaubt. Wenn ein Fremder sich bekehrt hat aus einem anderen Volk, dann gab es da kein Verbot, diese Person zu heiraten. Es wird sogar positiv bewertet, wenn einer sich bekehrt aus einem anderen Volk. Es gibt Beispiele wie Zipporah oder Rahab oder eben die Ruth, die sich dann bekennen zu dem Gott Israels, sich bekehren. Und da ist es eben richtig und wird gesegnet von Gott. Weil Gott geht es nicht um die Hautfarbe, um die Völker, sondern dass beide Partner im Herrn, in diesem einen Gott heiraten. Das ist eine Anweisung Gottes. Und dann ist es egal, ob der Partner aus einem anderen Land oder aus einem anderen Kontinent kommt, auch heute noch. Wenn er oder sie Jesus liebt, dann ist, wenn beide Jesus lieben, dann ist diese Ehe vor Gott in Ordnung und gewollt. Wo ist also die Gefahr, einen Nichtchristen zu heiraten? Jemand, der andersgläubig ist, der gar nicht gläubig ist. Warum nimmt Gott das so ernst und ordnet es so oft an in der Heiligen Schrift?
Wegen fremden Göttern.
Genau, da möchte ich drauf hinaus. Wir finden eine Antwort in 2. Mose 34, das möchten wir mal aufschlagen, 2. Mose 34, ab Vers 14. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Der ungläubige Partner der andersgläubige Partner hat immer Götzen mit in die Ehe gebracht. Er hat einen anderen Gott oder andere Götter verehrt und angebetet und dann mit in die Ehe gebracht. Und das war eine ganz große Gefahr. Er hatte ganz andere Ziele, andere Götter, und er geht nicht am selben Joch mit, weil er eben andersgläubig ist, weil er nicht denselben Gott hat. Er hat nicht das Bedürfnis, den Drang danach, mit dir zusammen den einen Gott anzubeten, sondern er hat eine ganz andere Vorstellung, einen ganz anderen Gott. Das ist es, warum Gott es niemals gutheißt, ja sogar hasst und verbietet, dass Gläubige einen Ungläubigen heiraten. Es ist eine riesengroße Gefahr. Denn wie lautet das erste Gebot und das wichtigste Gebot? Der Benni behandelt gerade die Gebote, ich hoffe, wir haben es nicht schon vergessen. Erste Gebot, wichtigste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn so schon eine Ehe anfängt, wo soll das hinführen? Gott, Jahwe, soll der einzige Gott sein in der Ehe, wo beide ihm nachfolgen, anbeten und er das Ziel beider ist. Wenn Gläubige, Nichtgläubige heiraten oder damals eben die Israeliten sich verheirateten mit Partnern aus anderen Kulturen, die den wahren Gott Jahwe nicht kannten, und Götzen anbeten, also ihre Götzen mit reinbrachten in die Ehe, ging es immer schief und es wurde immer eine Katastrophe. Und ihr habt es schon erkannt, der Jürgen hat es gesagt, König Salomo ist eins der Beispiele, die ich nennen will, in 1. Könige 11, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich lese es vor, aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonische und Hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Und diesen hing Salomo mit Liebe. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. Ein Nichtgläubiger verleitet dein Herz, das Herz eines Gläubigen, zum Bösen, zum Götzen. Er verleitet dich zu allem außer zu Gott. Er wird dich nie darin unterstützen, deinem Gott zu folgen. Das sehen wir bei dem Beispiel in Salomo. Geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Das spricht Gott. Wie sieht es jetzt konkret heutzutage aus? Jetzt mag vielleicht jemand sagen, ja, wenn ich jetzt einen Nichtgläubigen heirate, bringt er jetzt vielleicht nicht unbedingt Götzen mit in die Ehe. Also Götzenstatuen, ein Bild oder irgendwelche, ja, eben Statuen oder irgendwas Handgreifliches, Götzen mit. Vielleicht ist er ja auch ein Atheist und hat gar keinen Glauben, akzeptiert meinen Glauben vielleicht, ist interessiert. 2. Korinther 6,14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Alle Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die ungläubig sind, die sind vor Gott ungerecht. Die haben keine Gerechtigkeit vor Gott, weil unsere Gerechtigkeit nur durch Christus, nur durch Jesus kommt und wir durch ihn gerecht gesprochen sind vor Gott. Also ist ein nicht wiedergeborener Mensch nicht gerecht vor Gott. Und im 2. Korinther lesen wir eben, was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Ein Ungläubiger ist immer in der Finsternis. Wenn er nicht unter Christus ist, wenn er nicht wiedergeboren ist, ist er in der Finsternis. Und wir Gläubige sollen keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Niemals. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Überhaupt nicht. Dein ungläubiger Partner mag vielleicht offensichtlich keine Götzenbilder oder Götzenstatuen mitbringen in die Ehe. Er mag vielleicht sogar interessiert sein an deinem Glauben. All das gibt es, all das gab es schon. Aber dann ist niemals deine Aufgabe, ihn zu heiraten oder dir dann das Wort Gottes zurechtzudrehen und sagen, er ist doch interessiert, er wird sich doch bekehren, ich kann doch für ihn beten, er kommt mit in die Gemeinde. Das ist noch lange kein Go von Gott, diesen Mann oder diese Frau zu heiraten. Wenn er nicht wiedergeboren ist, dann ist er manchmal auch oder oft auch unbewusst unter Satans Leitung, unter Satans Führung. Wenn du also so eine Ehe dann eingehst mit einem Ungläubigen, er nicht wiedergeboren ist, dann wird der Satan versuchen, durch deinen Partner dich wegzuziehen von deinem Gott, weil das der Satan will. Der Satan will Ehen zerstören, auch von beiden, wenn beide gläubig sind in der Ehe. Besonders wenn einer nicht gläubig ist und der andere gläubig, dann versucht er durch diesen Nichtgläubigen, der in der Finsternis ist, der unter dem Satan, unter Satans Knechtschaft ist, dich zu versuchen wegzuziehen von deinem Glauben, von deinem Gott. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wer also nicht in diesem Reich des Sohnes ist, also nicht bekehrt und reingewaschen ist, der ist unter der Herrschaft der Finsternis. Somit wird dieser ungläubige Partner dich niemals zu Jesus ziehen. Niemals dich schleifen können wie dieses Eisen, sondern er wird dieses Holz sein und du wirst dich zerbrechen an ihm. Du wirst stumpf werden. Du wirst abgestumpft werden und nicht geschliffen in deiner Ehe. Er hat niemals dasselbe Ziel wie du, die Anbetung und die Verehrung Gottes. Das Herz wird verleitet, wie bei Salomo, bei dem Beispiel. Sein Herz wurde von all diesen ungläubigen Frauen, andersgläubigen Frauen, sein Herz wurde verleitet zum Argen, zum Bösen, verleitet zur Finsternis. Ich möchte ein zweites Beispiel bringen aus 5. Mose 7. Das möchte ich vorlesen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen, und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Das sind sehr, sehr ernstliche Worte von Gott. Der Herr zürnt darüber, weil er eben, wie wir gelesen haben, der einzige Gott sein möchte in deiner Ehe. Der einzige für beide Partner, weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. Er ist ein eifersüchtiger Gott und ein zürnender Gott, wenn es um dieses Thema geht. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Ich habe es schon angeschnitten und wie oft hört man das? Ja, ich kann ihn oder sie doch zu Jesus führen, er wird sich bekehren, er ist doch interessiert, ich bete für ihn oder für sie, ich schaffe es. Ich kann ihn zu Jesus ziehen. Gott ordnet es in seinem Wort niemals an, dass du ihn zu Jesus ziehen kannst. Wir Menschen können gar nichts. Wir können diese Person, ob er oder sie, niemals zu Gott ziehen, zu Jesus ziehen. Jesus zieht. Gott zieht durch seinen Sohn. Gott bekehrt, nicht wir Menschen. Wir können unseren Auftrag erfüllen, wir können evangelisieren, wir sollen das auch. Aber wir können diese Person niemals zum Glauben ziehen. Egal was wir machen. Das wird niemals, das ist nicht unsere Aufgabe nach Gottes Wort. Das ist Gottes Aufgabe und nicht unsere Aufgabe, dass wir Gottes Gebot brechen, dass wir ungehorsam sind, das selbst in die Hand nehmen, in die Ehe gehen mit einem Ungläubigen, um dann zu meinen, aus eigener Kraft diesen Menschen zu bekehren oder darauf zu hoffen, dass dieser sich bekehrt. Das ist niemals unsere Aufgabe. Eher das Gegenteil passiert, was wir aus dem Wort Gottes lesen. Und zwar, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Die Gefahr ist so hoch, dass dieser ungläubige Partner dich dazu bringt, dass du dich abwendest von deinem Gott. Das ist viel wahrscheinlicher, die Chance ist viel höher, dass du dich abwendest, als dass du ihn zu Christus ziehst. Das sagt die Bibel. Und auf das wollen wir hören. Auf das müssen wir Acht geben. Die meisten von uns wissen, wie es ist, wenn man verliebt ist, wenn man diese Verliebtheitsgefühle hat. Man steht zwar im Herrn, dann lernt man jemanden kennen, der interessiert ist am Glauben, scheinbar, aber er ist nur interessiert an dir, weil er verliebt ist in dich. Und du sagst zu ihm, ich liebe den Herrn Jesus, ich bin wiedergeboren. Und dann sagt er, oh, ich finde es interessant, oh, das will ich auch hören, weil er verliebt ist in dich, weil er die beste Seite von sich zeigen will. Und nach einer Zeit, und da könnte es sein, wenn du nicht auf Gottes Wort hörst, wenn du ungehorsam bist, schleuderst du dich in eine Ehe und dann kommt heraus, es war nur Schein, es war nur ein Interesse und kein Durchbruch, keine Wiedergeburt, keine Bekehrung. Und dann bist du diesen Bund eingegangen und der eine wird links und der andere wird rechts gehen und nicht beide werden in einem Joch zusammengehen. Das ist die ganz große Gefahr und das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und Appell an uns Eltern auch, für unsere Kinder, an die Geschwister der Gemeinde, die von solchen Beziehungen hören, an die älteren Frauen, die die jüngeren Frauen unterweisen, ihnen ein Vorbild sind, gell? Frauenfrühstück, dieses Thema anzusprechen und davor zu warnen, wirklich das anzuschneiden und aufzuzeigen, was die Gefahren sind, aber auch was der Segen darin ist, wenn zwei Gläubige heiraten. Was also für einen Partner soll ich als Gotteskind wählen? Gibt es praktische Tipps dazu? Gibt die Bibel praktische Tipps dazu, was für einen Partner ich als Wiedergeborener, als Gotteskind wählen soll? Wer ist der richtige Partner für mich? Das ist so oft die Frage von jungen Erwachsenen, die im heiratsfähigen Alter sind, die stellen sich oft die Frage, wer ist der richtige Partner für mich? Ich bin heiratsfähig, möchte heiraten, ich bin im Herrn, jetzt möchte ich den richtigen Partner für mich finden. Dann gebe ich dir einen ganz guten Tipp, lass deinen gläubigen Vater dir den Partner aussuchen. Nein, natürlich nicht, du darfst dir selber den Partner aussuchen, das sollst du auch. Du sollst dir deinen zukünftigen Mann, deine Frau aussuchen. Liane hat gelacht. Es gibt drei Punkte, die finde ich so gut. Ich glaube, die hat der Wilfried Block mal genannt. Drei Punkte im Herrn, wie du deinen Partner aussuchen sollst. Und zwar, erstens, ist dieser Partner wiedergeboren? Ganz klar, um das geht's. Ist er im Herrn? Ist er bekehrt und wiedergeboren? Zweitens, liebt er oder liebt sie Jesus mehr als mich? Liebt er oder sie Jesus mehr als mich? Und der dritte Punkt, was ich auch ganz gut finde, was sagen die Eltern und die Geschwister, die Gemeinde zu dieser Person? Wenn die Gemeinde, wenn deine Eltern, wenn viele dich warnen vor dieser Person, dann kannst du darauf hören. Das ist auch ein guter Punkt. So, lass es auch quasi absegnen von deinen Ängsten, von deinen Eltern, von der Gemeinde, von den Geschwistern. Hör auch da drauf. Es gibt eine wunderbare Stelle in Sprüche, die möchten wir lesen. Die Stelle, die ruft junge Männer dazu auf, nach einer Frau mit ehrenwertem Charakter zu suchen. Und der Höhepunkt dieses Gedichts, dieses Verses, der steht in Vers 30. Gut, wo? Sprüche, ich habe jetzt nur den Vers aufgeschrieben. Sprüche 33. Ja, das könnte sein. Ja, Sprüche 31, 30. Ab 29, viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch, und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Das ist der beste praktische Tipp, den die Bibel geben kann. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, zu suchen, zu finden, eine Ehe mit so einer Frau, aber auch mit so einem Mann natürlich, einzugehen. Einen gottesfürchtigen Mann zu suchen, danach zu trachten, nicht nach Aussehen, nicht nach Charakter, nach Charme, sondern ist er wiedergeboren, folgt er Jesus nach und ist die Ehre Gottes sein größtes Ziel in seinem Leben? Ist es ein gottesfürchtiger Mann? Ist es eine gottesfürchtige Frau? Dieser Tipp reicht schon, den die Bibel uns gibt. Welcher Partner, was für einen Partner sollen wir uns aussuchen? Einen gottesfürchtigen. Und das ist erkennbar im Leben eines anderen. Dass ihr beide im Herrn wandelt und Jesus mehr liebt als euren Partner und im selben Joch gespannt seid, denselben Weg im Glauben geht. Ich möchte zum Schluss kommen, auch mit einem wunderbaren Vers aus Prediger 4, Vers 12, wo steht, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Zwei können widerstehen, dem Argen, dem Bösen, der Finsternis. Das gilt aber nur, wenn diese zwei gläubig sind. Denn der eine kann nicht widerstehen, wenn er nicht mit Jesus geht. Im Römer 8, Vers 37 steht, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Überwinden, widerstehen kann man nur im Herrn. Also ist dieser Vers für beide, die gläubig sind. Eine zweifache Schnur, die können widerstehen, dem Bösen, dem Argen. Eine einfache Schnur, also wenn der eine gläubig ist, der andere ungläubig, da wird es schwierig zu widerstehen, weil wir aus dem Wort Gottes, aus den Beispielen gelesen haben, wie einfach es ist, dass dieser eine den anderen mitzieht zum Argen, zum Bösen. Da ist es nicht einfach zu widerstehen, zu überwinden. Die Bibel sagt uns, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, durch Jesus. Also wenn beide gläubig sind, ist es eine starke, doppelte Schnur. Und dann kommt mit hinzu, wenn beide gläubig sind im Herrn, dann ist der Herr in ihrer Mitte das dritte Band, eine dreifache Schnur. Und das kann nur eben existieren, wenn beide gläubig sind. Wenn der Herr in der Mitte ist, wenn sie im Herrn verheiratet sind. Und dann ist der Herr diese dritte Schnur, dieses feste dritte Band in der Mitte, der zusammenhält. Und wie wunderbar ist es, wenn der Herr dort in der Mitte ist und hält. Und er muss auch halten, und das ist auch nötig in einer Ehe, weil eine Ehe ein ganz, ganz großes, weites Arbeitsfeld ist. Das vergessen auch viele Gläubige. Man geht in eine Ehe und alles wird gut. Ich habe jetzt auf der Hinfahrt gerade eine kurze Andacht gehört von einer, die ganz schnell in die Ehe geschleudert ist mit einem vermeintlich gläubigen Mann. Die Ehe wurde dann geschieden und sie hat nach ein paar Monaten gemerkt, hey, die Ehe ist doch gar nicht so toll, wie jeder gesagt hat. Man hat ihr nicht die Wahrheit gesagt, gell? Vielleicht hat sie in Predigten gehört, die Ehe ist was Wunderbares, heiratet und alles wird gut und ihr werdet Gott folgen und dienen. Und dann hat sie nach Monaten gemerkt, hey, der Partner, der tickt gar nicht so, wie ich gedacht habe. Ja, sie wurde enttäuscht. Es stellte sich heraus, dass dieser Partner auch gar nicht gläubig war und die Ehe wurde geschieden. Und ihr war nicht bewusst, dass Ehearbeit ist ein großes Arbeitsfeld. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Herr da mittendrin ist, dass er diese dreifache Schnur zusammenhält, dass er die Schnur in der Mitte ist. Einer hat auch mal gesagt, Ehe, also E-H-E bedeutet Ehemann, Ehefrau, die beiden E's, und H für Herr in der Mitte. Also ein wunderbares Bild. Wenn er in der Mitte ist, und das muss er sein, dann wird er halten, dann wird er tragen. Und wenn beide auf ihn fokussiert und gerichtet sind, dann sind das die besten Voraussetzungen für eine Ehe, die Arbeit ist. Und die Ehe ist ein ganz großes Geheimnis, wie Paulus sagt in Epheser 5, Vers 30, möchte ich euch lesen. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Ja, das soll die christliche Ehe verkörpern und ausstrahlen. Sie sollen Bild auf Christus und die Gemeinde sein. Und das geht auch nur, wenn beide gläubig sind im Herrn. Das ist unser Ziel, die Verehrung, die Ehre Gottes zu suchen Gott anzubeten, gemeinsam ihn ganz oben hinzustellen und dass wir beide, dass ihr beide eine christusähnliche Ehe führt, ihm zur Ehre. Das möchte er mit uns tun. Er hat uns geschaffen, um, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm die Ehre geben. Das haben wir auch so wunderbar in der, am Missionsabend mit der Angelika mitbekommen dürfen. Das will Gott von uns, dass wir eine christusähnliche Ehe werden, dass wir dahin geschliffen werden. Und das ist eben nur möglich, wenn beide Eisen sind. Wenn beide Eisen sind, dann werden sie, wenn der eine mal träge ist oder krank oder irgendwas, dann wird der andere ihn trotzdem schleifen. Im Wasserbad baden, zum Wort hinziehen, zu Christus hinziehen und der andere wird wieder geschliffen, bis er scharf ist. Wenn der andere von Anfang an Holz ist, dann trifft er die ganze Zeit auf was Stumpfes. Er wird abgestumpft. Er wird nicht brennend im Geist, brennend im Glauben, sondern er wird abgestumpft und er wird weggezogen von Christus. Und das ist, finde ich, so ein wichtiges Bild, eine große Gefahr, vor der wir warnen müssen. Und ein Appell an euch Jugendlichen, nicht Verheirateten, die ihr einen Partner wollt, findet einen gläubigen Partner. Lasst euch da auch Zeit, weil es fatale und zerstörerische Folgen hat, wenn der eine nicht gläubig ist. Das entscheidet euer ganzes Leben, womöglich. Und mit diesem Thema möchten wir beginnen, Thema Ehe und Familie. Das ist wichtig, dass die Ehe, die Familie mit so einer, mit so einem Fundament, mit einem festen Fundament Christus beginnt. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du Aufschluss gibst in deinem Wort darüber, wie wir Gläubige eine Beziehung, eine Ehe führen sollen, zwar in dir, im Herrn, und nach welchen Partnern wir uns Ausschau halten dürfen, Herr. Und danke, dass du dazu Anweisungen gibst, von Anfang an, schon im Alten Testament. Danke, dass es sich über das Neue Testament hinzieht und dass wir wissen dürfen, was dir wohlgefällig, was dir gehorsam ist. Und so schenk, dass dein Wort reichlich Frucht trägt in unserem Leben. Ja, wenn wir vor einer Ehe stehen, wenn wir in dieses Alter kommen, dass es uns ganz, ganz groß ist im Herzen, eine Ehe mit einem gläubigen Ehepartner einzugehen. Weil wir gelesen haben, was für fatale Folgen es haben kann, dass wir weggezogen werden können von dir. Und dass es doch unser Ziel ist, dir Ehre zu geben und eine christusähnliche Ehe zu führen. Bitte schenk du, dass Gemeinden dieses Thema wiederholen, aufzeigen, dass wenn wir Gläubige, einfach Geschwister, ja, Kontakt zu Geschwistern haben, die da gerade stehen, die da zweifelnd sind, die vielleicht einen ungläubigen Freund haben, dass wir da stark davor warnen und dass wir die Gefahren und den Segen einfach aufzeigen. Danke für dein wunderbares Wort. Lass es uns groß werden im Herzen und segne du auch die weitere Freizeit, die weiteren Andachten an uns. Hab Dank, dass wir in deinem Wort alles finden, was wir zum Leben brauchen. Wir preisen und loben dich dafür. Amen. Amen.